Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Die FDP schwenkt ein auf die sogenannte Weißgeldstrategie. Mit welchen Konsequenzen für die Partei und für den Bundesrat? US-Präsident Obama schickt seinen Vize Joe Biden in den Nahen Osten ohne große Erfolgschancen, meint unsere Korrespondentin. Prozessbeginn in München. Drei Zürcher Schüler müssen sich vor Jugendgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Später in der Sendung: Nach der Abstimmung über die Renten, wenn Konsumentenschützer Politik machen. 15 Jahre nach der Frauenkonferenz von Peking, gleiche Rechte, das bleibt für die Vereinten Nationen ein weit entferntes Ziel. Und Oscarverleihung, was Hollywood von Luzern lernen kann. Hier Mecho der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Roger Brendli mit den Nachrichten.
Die Parteileitung der FDP hat sich auf einen neuen Kurs bezüglich Bankgeheimnis geeinigt. So hat FDP-Präsident Belli vor den Medien eine sogenannte Weißgeldstrategie vorgestellt, die an der Delegiertenversammlung Ende April verabschiedet werden soll. An der Medienkonferenz nahm auch der Aargauer Nationalrat Philipp Müller teil, der die Haltung der Parteileitung bisher als zu bankenfreundlich kritisiert hatte. Belli erklärte nun vor den Medien, die Schweiz müsse sich vom Bild des Schwarzgeldstaates befreien. Die Banken müssten verpflichtet werden, kein Schwarzgeld mehr anzunehmen. Einen automatischen Informationsaustausch lehnt Belli jedoch weiter ab. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, meldet Positives vom Arbeitsmarkt. Erstmals seit 9 Monaten ging die Zahl der Arbeitslosen zurück. Ende Februar lag die Quote noch bei 4,4%, verglichen zu 4,5% einen Monat zuvor. Laut SECO ist die Arbeitslosigkeit in fast allen Branchen und allen Regionen zurückgegangen. Die Abnahme sei allerdings saisonbedingt. Das Staatssekretariat für Wirtschaft spricht dennoch von einer Stabilisierung des Arbeitsmarktes. Diese sei früher eingetroffen als erwartet. Nach dem klaren Abstimmungssieg von gestern fordern die Gewerkschaften nun höhere Renten bei AHV und Pensionskassen. Profitieren sollen vor allem Personen mit tiefen und mittleren Einkommen bis 7'000 Franken im Monat. Konkrete Vorschläge, wie die höheren Renten finanziert werden sollen, legten die Gewerkschaften nicht vor. Die CVP fordert in der Ausländer- und Asylpolitik eine Verschärfung. Sie fordert unter anderem eine Charta, zu welcher sich Einbürgerungswillige schriftlich bekennen müssen. In der Charta aufgeführt wären beispielsweise das Bekenntnis zum Rechtsstaat oder jenes zu den Grundrechten. Wer nach der Einbürgerung gegen diese Charta verstoßen würde, könnte ausgebürgert werden, erklärte die CVP ihren Vorschlag. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat in München der Prozess gegen drei Schweizer Jugendliche begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, bei einer Klassenreise letzten Sommer 5 Menschen brutal zusammengeschlagen zu haben. Am ersten Prozesstag wies das Gericht einen Antrag der Verteidiger ab, das Verfahren einzustellen, da das Gericht in München rein geografisch gar nicht zuständig sei. Weiter wurde bekannt, dass 2 der 3 Angeklagten ihre Aussage verweigerten. Der amerikanische Vizepräsident Joe Biden ist in Jerusalem eingetroffen, dies kurz bevor Israel und die Palästinenser neue Friedensverhandlungen aufnehmen wollen. Die USA werden bei den indirekt geführten Gesprächen die Vermittlerrolle übernehmen. Vor Bidens Ankunft kündigte Israel den Bau weiterer Siedlungen im Westjordanland an, trotz des ausgemachten Baustopps von 10 Monaten. Die palästinensische Führung reagierte brüskiert und stellte die geplanten Verhandlungen erneut in Frage, nachdem sie den Gesprächen erst gestern zugestimmt hatte. Nach den brutalen Überfällen von Muslimen auf Christen in Nigeria sprechen die Behörden inzwischen von mindestens 500 Todesopfern. Muslimische Nomaden waren in christliche Dörfer eingedrungen und hatten die Bewohner dort niedergemetzelt. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Beteiligten aufgerufen, sich zurückzuhalten. Zwischen Christen und Muslimen kam es in Nigeria wiederholt zu Gewalt. Beide Religionen stellen ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Mit Portugal hat ein weiteres EU-Mitglied umfassende Sparmaßnahmen angekündigt. Geplant sind unter anderem tiefere Investitionen für die Infrastruktur oder Kürzungen beim Personal, aber auch Mehreinnahmen durch höhere Steuern für Reiche. Mit diesen Maßnahmen reagiert Lissabon auf die hohe Staatsverschuldung. Das Staatsdefizit belief sich zuletzt auf mehr als 9% des Bruttoinlandproduktes. Die EU schreibt vor, dass das Defizit eigentlich nicht mehr als 3% betragen darf. In Großbritannien haben mehr als eine Viertelmillion Angestellte der öffentlichen Verwaltung ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen sind unter anderem Gerichte und Arbeitsämter, aber auch Museen und Notrufzentralen. Die Angestellten folgen damit einem Aufruf der Gewerkschaft zu einem 48-stündigen Streik. Es ist dies der größte Streik in der öffentlichen Verwaltung des Landes seit 20 Jahren. Der Arbeitskampf richtet sich insbesondere gegen die Regierung, die Abfindungen für entlassene Angestellte kürzen will. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy verlangt international mehr staatliche Unterstützung für die Atomenergie. Bei der Eröffnung einer zweitägigen Konferenz in Paris sagte Sarkozy, die Weltbank und die Entwicklungsbanken müssten sich bei der Finanzierung von Atomkraftwerken ernsthafter engagieren. Weiter schlägt Sarkozy den Aufbau einer internationalen Hochschule für Atomenergie in Paris vor. Atomkraftskeptiker warfen Sarkozy vor, er betreibe eine Werbetour zugunsten der Atomenergie und verschweige zahlreiche Probleme, wie etwa die Frage der Endlagerung radioaktiver Abfälle. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.851 Punkten, leicht im Plus von 0,1%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.555 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.4628 gehandelt, der Dollar zu 1.0741. Das Wetter. Über dem Flachland liegt morgen Dienstag Hochnebel. Vor allem entlang der Voralpen hält sich dieser zäh. Ansonsten ist es morgen vor allem im Wallis und in Graubünden zum Teil noch sonnig. Dazu weht aber eine kräftige Brise bei minus 2 Grad. Im Tessin ist es morgen wechselnd bewölkt, zum Teil fällt Schnee bei 5 Grad. Am Mittwoch ist es in der ganzen Schweiz oft bewölkt und stellenweise schneit es. Die Temperatur steigt dann im Norden auf 1 Grad, im Süden bleiben es 5 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Die FDP im autonomen Nachvollzug. Fulvio Pelli entdeckt die Weißgeldstrategie und erntet dafür Zuspruch aus dem Bundeshaus.
Das trifft sich in diesem Zusammenhang natürlich gut mit einer solchen Initiative,
sagt der Finanzminister zur freisinnigen Kehrtwende. Wir schätzen ein. Dann Rentenklau und die Folgen, wenn Konsumentenschützer Politik machen und die kleinen Pensionskassen sehen mit Sorgen in die Zukunft. Später in der Sendung mehr Fußgänger, weniger Autos. Fast 60% waren dafür in St. Gallen. Macht das nun Schule?
Wir möchten Prioritäten beim ÖV, beim Fuß- und beim Veloverkehr, aber wir wollen nicht die Welt auf den Kopf stellen. Oder nicht mehr,
sagt ein Initiant. Joe Biden als Feuerwehrmann im Nahen Osten. Eindämmen ist das Beste, was er noch erreichen kann, die Einschätzung. Über Fausthiebe, Fußtritte und niedere Beweggründe der Fall Küssnacht vor dem Münchner Jugendgericht. Auch am Tag der Frauen sprechen fast nur Männer. Die UNO zieht Bilanz 15 Jahre nach Peking. Und Hollywood hat was gelernt von Luzern. Weißes Geld und nichts anderes. Die FDP, die sich bisher noch am meisten für den Erhalt des Bankgeheimnisses stark gemacht hat, schwenkt. Heute hat FDP-Präsident Fulvio Pelli im Bundeshaus seine neue Strategie bekannt gegeben. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Einen erstaunlichen Gesinnungswandel hat FDP-Präsident Fulvio Pelli innerhalb von wenigen Wochen durchgemacht. Noch Anfang Februar sah der Chef der Freisinnig-Liberalen überhaupt keinen Bedarf an der bisherigen Strategie, im Umgang mit unversteuerten Geldern aus dem Ausland auf Schweizer Bankkonten etwas zu ändern. Gegenüber Schweizer Radio DRS hielt Pelli am 4. Februar fest:
Es gibt im Moment gar kein Bedürfnis, die Situation zu ändern. Wieso sollten wir jetzt sagen, bitte verliere alle Ihre Kunden, die in der Schweiz vielleicht ohne korrekt im Ausland besteuert zu sein, ihr Vermögen verwalten lassen, aufgrund von Nervosismus der Schweizer. Also es ist total unvernünftig.
Der Unterschied zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung dürfe nicht aufgegeben werden, tönte Pelli damals. Eine Weißgeldstrategie brauche es nicht, es reiche, wenn einzelnen EU-Staaten eine Abgeltungssteuer angeboten werde. Heute nun sagt FDP-Präsident Fulvio Pelli:
Das Wort Weißgeldstrategie habe ich nicht so gern, aber wenn alle das benutzen, muss man diesem Wort einen Inhalt gegeben und wir haben heute unseren Inhalt gegeben.
Konkret, die FDP-Spitze schlägt den Delegierten für ihre Versammlung vom 24. April vor, die strenge Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung auch im Inland aufzugeben. Neu soll schwere Steuerhinterziehung, die wiederholt und absichtlich geschehen ist, wie Steuerbetrug bestraft werden. Schweizer Banken, so das FDP-Papier, dürften künftig kein unversteuertes Schwarzgeld mehr annehmen. Die Banken müssten prüfen, ob Vermögen von ausländischen Kunden tatsächlich versteuert worden seien. Wie lässt die FDP noch offen? Exponenten wie Nationalrat Philipp Müller, die öffentlich immer auf die Karte Weißgeldstrategie gesetzt haben, triumphieren. Müller, der noch vor wenigen Tagen von FDP-Nationalrätin Doris Fiala zum Parteiaustritt aufgefordert worden ist, kann heute befriedigt feststellen:
Ich bin sehr froh darum, dass wir jetzt auch den Vorstand der Partei, die Parteileitung zusammengebracht haben, dass wir wieder am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen können.
Auch FDP-Finanzminister Hans-Rudolf Merz, der sich bisher immer gegen allzu große Zugeständnisse an die EU ausgesprochen hatte, ist offensichtlich in die neue FDP-Strategie eingebunden worden. Zu den neuesten Plänen seiner Partei erklärte er:
Ja, die Finanzplatzstrategie des Bundesrates sieht vor, dass wir kein Interesse mehr haben an unversteuertem Geld in der Schweiz. Und das trifft sich in diesem Zusammenhang natürlich gut mit einer solchen Initiative.
Und auch die strikte Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung ist Merz plötzlich bereit, preiszugeben. Zur Forderung seiner Partei nach einer neuen Deliktsform der schweren Hinterziehung sagt der Finanzminister:
Das ist eine prüfenswerte Idee. Es wird darum gehen, die Kriterien zu definieren, nach denen eine solche Straftat eben dann gestaltet wird.
Damit die Gerichte wüssten, ab wann eine Steuerhinterziehung als schwer zu bezeichnen sei, sagt Hans-Rudolf Merz. Die FDP, bisher zusammen mit der SVP die strikteste Hüterin des Bankgeheimnisses, hat ihren Widerstand gegen eine Öffnung in dieser Frage endgültig aufgegeben. Den heutigen Meinungsumschwung der Wirtschaftspartei nehmen die anderen Parteien äußerst hellhörig zur Kenntnis. SP-Finanzspezialistin und Nationalrätin Hildegard Fessler:
Ja, ich freue mich darüber, dass die FDP zur Vernunft kommt. Das ist das, was wir schon lange gefordert haben. Es gibt keinen Grund, Steuerhinterzieher zu schützen, ob im Ausland, ob das ausländische Steuerzahler und Geldanleger in der Schweiz sind oder ob das in der Schweiz passiert.
Ob allerdings alle FDP-Parlamentarier bei einer allfälligen Debatte im Parlament die neue Parteimeinung vertreten würden, daran hat Fessler ihre Zweifel. Für die CVP, die nach wie vor am Bankgeheimnis festhält, ist unklar, was die FDP genau meine. Sie sieht in den Vorschlägen bis jetzt wenig Neues, wie sie sagt. Und für die SVP ist klar, für sie kommt eine Abkehr vom Bankgeheimnis überhaupt nicht in Frage.
Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. Er ist nun direkt zugeschaltet, auch für eine Einschätzung. Philipp Burkhardt, wieso diese freisinnige Kehrtwende?
Ja, die FDP ist in den letzten Wochen öffentlich massiv unter Druck geraten. Sie wird mit überhöhten Managerlöhnen in Zusammenhang gebracht, mit der Krise des Schweizer Finanzplatzes, mit den Problemen der UBS. Deshalb sind die Stimmen in der Partei immer lauter geworden, die einen Befreiungsschlag wagen möchten, um nicht immer stärker in diesen Sog zu geraten, weg vom Abblocken und Verharren zu einer Vorwärtsstrategie. In eineinhalb Jahren sind ja eidgenössische Wahlen. Da kann es nicht schaden, als Partei das Image abzuschütteln. Man sei die Anwältin der Geldsäcke, wie sich FDP Nationalrat Philipp Müller selber ausgedrückt hat.
Aber noch vor einem Monat beteuerte Parteipräsident Belli das Gegenteil. Es gäbe überhaupt nichts zu ändern. Wir haben es gehört. Sehen Sie Konsequenzen für ihn?
Ja, wenn man ihn gut will, dann ist er ein Parteipräsident, der über den eigenen Schatten springen kann und auch mal seine Meinung ändern, wenn das nötig ist. Das kann eine Qualität sein. Wenn man ihn schlecht will, dann könnte man Belli als wankelmütig und wenig standfest bezeichnen. Das müssen die FDP-Delegierten entscheiden.
Nur noch mal zur Klärung: Steuerhinterziehung im Inland war schon bis jetzt strafbar, aber mit den neuen Vorschlägen würde sie, sagen wir, aus der Kategorie der Kavaliersdelikte gestrichen.
Ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Viele Leute meinen ja nämlich, Steuerhinterziehung im Inland sei zurzeit legal. Das ist sie nicht. Auch Steuerhinterziehung ist strafbar, wenn man erwischt wird, aber das Strafmaß ist niedriger als beim Steuerbetrug. Also jemand, der 200.000 Franken in der Steuererklärung nicht aufführt, Steuern hinterzieht, kann unter Umständen weniger hart bestraft werden als jemand, der ein Dokument fälscht, Steuerbetrug macht, um 10.000 Franken weniger versteuern zu müssen. Da fände nun eine Angleichung zwischen Steuerbetrug und schwerer Steuerhinterziehung statt. Und, das ist auch sehr wichtig, kantonale Steuerbehörden haben bisher bei Steuerhinterziehung keinen Zugang zu den Kundendaten auf einer Bank erhalten, nur bei Steuerbetrug. Nach dem FDP-Modell müssten die Banken neu auch bei schwerer Steuerhinterziehung ihre Kundendaten preisgeben. Das Bankgeheimnis würde somit auch im Inland weiter gelöchert.
Was die FDP nun vorträgt, das war bisher im Wesentlichen ein linkes Anliegen. Jetzt mit so Kurs der FDP, hat das Chancen, umgesetzt zu werden?
Man muss etwas unterscheiden. In der Frage Steuerhinterziehung und Steuerbetrug könnte ein Aufweichen der bisherigen Unterscheidung im Parlament tatsächlich mehrheitsfähig werden, denn die Positionen von SP und FDP sind hier nicht mehr sehr weit auseinander. Bezüglich Weißgeldstrategie gegenüber dem Ausland hingegen, da sieht es anders aus. Hier geht die Linke nach wie vor viel weiter als die FDP. Sie fordert den automatischen Informationsaustausch, also dass Bankdaten unaufgefordert zwischen Staaten hin und her gehen, wie das die EU fordert. Davon will die FDP nach wie vor überhaupt nichts wissen.
Die Einschätzungen zur neuen FDP-Strategie. Besten Dank, Philipp Burkhardt. Das Stimmvolk wollte gestern nichts wissen von einem tieferen Umwandlungssatz und tieferen Pensionskassenrenten. Heute nun, am Tag nach der Abstimmung, wissen die Pensionskassen, dass sie für die nächsten Jahre mit einem Umwandlungssatz von 6,8% kalkulieren müssen. Was das für die Pensionskassen bzw. für die Versicherten heißt, Barbara Wittmer.
Die meisten Pensionskassen könnten den gestrigen Volksentscheid gut verschmerzen, sagt Hans-Peter Konrad vom Pensionskassenverband ASIP.
Unmittelbar sehe ich keine großen Probleme.
Denn mehr als 3/4 der Pensionskassen funktionieren als sogenannte umhüllende Kassen. Neben dem obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge, der Einkommen bis zu 82.000 Franken umfasst, versichern sie weitergehende Leistungen. Für diesen überobligatorischen Bereich gibt es keine gesetzlichen Vorgaben zum Umwandlungssatz. Diese Pensionskassen machen deshalb eine Mischrechnung zwischen Obligatorium und Überobligatorium.
Diese Führungsorgane haben die Diskussionen bezüglich Lebenserwartung, bezüglich sinkender Renditeerwartungen bereits geführt und haben ihre Umwandlungssätze bereits angepasst Richtung 6,4%.
Während die einen knausern und ihren Versicherten nur einen tiefen Umwandlungssatz gewähren, wenn diese in Rente gehen, geben sich andere Vorsorgeeinrichtungen weiterhin spendabel, beobachtet Pensionskassenspezialist Werner C. Hug.
Es gibt Kassen, die weiterhin über 7% bezahlen, es gibt aber auch Kassen, die bei 6,2% sind.
Die Höhe der ausbezahlten Renten hängt zum einen davon ab, wie erfolgreich die Pensionskassen wirtschaften. Zum anderen kommt es auf die Versicherten an. Kassen, die viele Invalidenrenten bezahlen müssen, oder Kassen mit wenig Jungen stehen tendenziell schlechter da. Nur Kassen mit einem obligatorischen und überobligatorischen Teil können überhaupt eine Mischrechnung machen. Minimalkassen, die nur das BVG-Obligatorium bis zu einem Einkommen von 82.000 Franken versichern, sie müssen sich an den Umwandlungssatz von zurzeit noch 7% halten.
Und diese sind natürlich jetzt gefährdet, wenn sie insbesondere viele Rentner haben.
Denn in solchen Vorsorgeeinrichtungen fehlten die Jungen oder die Gutverdienenden, die den hohen Umwandlungssatz des obligatorischen Teils quersubventionierten.
Das sind eben jetzt vornehmlich bei Lebensversicherungsgesellschaften versicherte Kleinstunternehmen mit 3 bis 5 Beschäftigten. Und dort gibt es eben keine Quersubventionierung von der umhüllenden Kasse. Und deswegen haben insbesondere die Versicherungsgesellschaften Schwierigkeiten, diese 7% jetzt zu finanzieren.
Rund 1/5 der Kassen gehörten zu dieser Kategorie. Viele der meist kleinen Vorsorgeeinrichtungen müssten sich mit größeren zusammenschließen, sonst bluteten sie langsam aber sicher aus, prognostiziert Werner C. Hug. Für Martin Janssen, Professor für Finanzmarktökonomie an der Universität Zürich, drohten mittel- bis langfristig aber nicht nur die Minimalkassen in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten, sondern auch umhüllende Kassen.
Und es besteht kein Zweifel, dass nicht so viel Geld angespart wird, wie jetzt in Renten umgewandelt wird. Also es wird Probleme geben. Das sind nicht Liquiditätsprobleme, die Renten sind überhaupt nicht gefährdet, aber die Pensionskassen werden mittelfristig ganz, ganz sicher in Probleme reinkommen.
Professor Janssen erwartet deshalb, dass es bereits in 4 bis 5 Jahren eine neue Abstimmung über die Senkung des Umwandlungssatzes gibt.
Aber es werden dann viele Begleitmaßnahmen kommen über mehr Transparenz, ich hoffe mehr Wettbewerb, tiefere Kosten.
Und dank dieser Reformen werde das Volk dann Ja sagen zu einem tieferen Umwandlungssatz, ist er überzeugt. Denn alle wollten stabile Pensionskassen. Deshalb, so meint Martin Janssen, wäre dann sogar ein Satz von 6% und noch weniger mehrheitsfähig.
Barbara Wittmer. Einen wesentlichen Anteil am wuchtigen Nein zur Rentenvorlage darf sich auch die Konsumentenzeitschrift KTIP zuschreiben. Die Zeitschrift sammelte unabhängig von den Gewerkschaften 70.000 Unterschriften für das Referendum und schrieb immer wieder gegen die geplante Kürzung des Umwandlungssatzes an. Wenn eine große Zeitschrift vom politischen Beobachter zum Akteur wird, ist dies aber nicht unproblematisch, wie der Bericht von Klaus Bonanomi zeigt.
Mit dem Erfolg bei der Rentenabstimmung steht der KTIP plötzlich als ernstzunehmende politische Kraft da. Peter Salvisberg von der Konsumenteninfo AG, die den KTIP herausgibt, ist dann auch sehr zufrieden.
Die Abstimmung hat weit über die zweite Säule hinaus Wirkung. Parlament und Bundesrat können künftig Konsumentenanliegen nicht einfach mehr vom Tisch wischen. Deshalb war dieses politische Engagement unserer Leserinnen und Leser nötig.
Und mit dem Essen kommt auch der Appetit. So will der KTIP nun auch ganz genau hinsehen, was der Bundesrat in Sachen Mindestzins bei der zweiten Säule beschließt. Und Salvisberg sieht auch andere Konsumentenanliegen, für die man sich auch politisch einsetzen könnte.
Uns stört beispielsweise, dass die Medikamente in der Schweiz viel zu teuer sind. Parallelimporte von Medikamenten müssten möglich werden. Das könnte ein künftiges politisches Feld sein.
Das hat Signalwirkung für die Politik. Denn die Konsumenteninfo AG, das ist nicht nur der KTIP mit gut 1 Million Leserinnen und Lesern. Zu der Gruppe gehören auch Zeitschriften wie Saldo, Gesundheitstipp oder das französischsprachige Bon à savoir. Insgesamt erreicht der Verlag schweizweit fast 2 Millionen Leserinnen und Leser. Auch bei den Gewerkschaften könnte man sich nach dem gestrigen Erfolg durchaus wieder ein gemeinsames Engagement mit den Konsumentenzeitschriften vorstellen, sagt Unia-Kampagnenleiter Nico Lutz.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Themen gibt, wo Konsumenten, Organisationen und Gewerkschaften wieder auf der gleichen Seite stehen und gemeinsam eine Auseinandersetzung führen. Eine konkrete Planung dazu gibt es allerdings noch nicht.
Weniger Freude an der Kooperation zwischen Konsumentenblättern und Gewerkschaften hat man naturgemäß bei den Verlierern der gestrigen Abstimmung. Doch Urs Rellstab vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse glaubt nicht, dass da nun eine neue, starke Kraft am Entstehen sei.
Jetzt im Falle vom KTIP war das wahrscheinlich eine spezielle Konstellation, die dazu geführt hat. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich das regelmäßig wiederholen wird.
Rellstab wirft aber eine grundsätzliche Frage auf zum neuen politischen Engagement des KTIP.
Problematisch wird es aus meiner Sicht, wenn journalistische, mediale Akteure Kampagne machen wollen. Journalisten sollten nicht ein bestimmtes Ziel avisieren, sondern offen sein und verschiedene Meinungen in ihren Artikeln einbauen. Und wenn natürlich ein Medium eine Kampagne führt, ist das nicht mehr möglich.
Wenn Medien vom politischen Beobachter zum Akteur werden, dann kann dies in der Tat problematisch sein. Dies gilt freilich weniger für den KTIP, der klar positioniert ist als eine Publikation, die sich die Anliegen der Konsumenten auf ihre Fahne geschrieben hat. Dominik von Burg, der Präsident des Schweizer Presserates, sagt es so.
Ich glaube, in einer Abstimmung kann man das erwarten, dass Zeitschriften Stellung nehmen, Stellung beziehen. Es gehört auch zur Belebung der politischen Debatte, würde ich sagen. Problematisch wäre es, wenn alle Medien die gleiche Stellung einnehmen würden und alle Medien auf gleiche Weise sehr einseitig informieren würden. Dann würde es problematisch.
Das war aber bei der Rentendebatte nicht der Fall. Es kamen in der Presse insgesamt alle Positionen ausgiebig zu Wort. Die Gegner wie auch die Befürworter der gestrigen Vorlage.
Klaus Bonanomi. Es reicht, mehr Autos und Motorräder verträgt's nicht. In diesem Sinn äußerten sich gestern die Stimmenden von St. Gallen und zwar überraschend deutlich. Fast 60% sagten Ja zu einer Vorlage, die den motorisierten Verkehr in der Stadt auf den heutigen Stand begrenzen will. Dafür soll mehr getan werden für den öffentlichen Verkehr, für Velos, für Fußgänger. Das St. Galler Resultat dürfte in Zürich, Luzern, Basel und in Winterthur besonders aufmerksam registriert worden sein, denn dort kommen bald ähnliche Vorlagen zur Abstimmung, während die St. Galler Regierung nun herausfinden muss, wie sie den Volkswillen umsetzen kann. Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermelinger.
Weniger Autos, dafür mehr öffentlicher Verkehr, das will eigentlich auch die Stadt St. Galler Regierung. Trotzdem stellte sie sich gegen die Initiative der schweizweit aktiven Umweltorganisation Umverkehr, die in St. Gallen vor allem vom VCS und der SP unterstützt wurde. Und die zuständige Stadträtin Elisabeth Beri, selbst SP-Mitglied, hat ihre Bedenken auch nach dem klaren Volksentscheid noch nicht ganz beiseite gelegt.
Dort wird die Schwierigkeit sein, ob auch wirklich das Volk diesen Grundsatzentscheid, das es jetzt gefällt hat, eben auch über andere Abstimmungen auch weiter durchzieht und dort die Zustimmung gibt, damit man auch wirklich konkrete Maßnahmen treffen kann.
Tatsächlich fehlt es in St. Gallen nicht an Ideen, die aus ihr eine Fußgänger- und Velostadt machen könnten. Ein Tram, neue Buslinien, ein Bustunnel gar, ein Ausbau der Velowege auch. All diese Projekte kosten Geld, das von Parlament und Volk jedes Mal neu gesprochen werden muss. Außerdem gibt Stadträtin Beri zu bedenken, dass die Stadtbehörde wenig Einfluss auf den Pendlerverkehr von außen hat. Die Stadtparlamentarierin und Mitinitiantin Doris Königer wünscht sich entschieden mehr Mut. Wenn keine weiteren Straßen gebaut und stattdessen konsequent der ÖV gestärkt wird, dann steigen die Pendler auch um, mahnt sie die Regierung und traut ihr zu, dass sie das noch einsehen wird, wenn die Abstimmungsschlappe einmal verdaut ist.
Ich bin ganz sicher, dass nach diesem ersten großen Augenaufschlag jetzt doch das Selbstbewusstsein auch beim Stadtrat kommt und er eben auch sagt, wir wollen eine Stadt, die den Verkehr anders löst, nämlich nicht mit neuen Straßenbau, sondern mit Verbesserungen im Langsamverkehr und im Verbesserungen im ÖV.
Anfangs 90er Jahre wurde die Umweltorganisation Umverkehr gegründet, gedacht als frische und freche Ergänzung zum Verkehrsclub VCS. Visionen waren ihr früher wichtiger als realitätsnahe Vorschläge. Entsprechend wuchtig hat das Schweizer Volk vor 10 Jahren ihre Verkehrshalbierungsinitiative versenkt. Doch dann fand offenbar ein Umdenken in der Gruppierung statt. Erste Erfolge stellten sich ein. Mit der Städteinitiative versucht man nun, auf lokalem Terrain weiterzukommen. Zwar gehen die einzelnen Initiativtexte in Zürich, Luzern, Basel noch weiter als in St. Gallen, trotzdem hofft Umverkehr-Geschäftsleiter Thomas Stahel, dass St. Gallen der entscheidende Durchbruch, das große Signal war.
Gerade da auch die anderen Städte von den politischen Verhältnissen noch eher linker oder grüner sind, machen wir uns da große Hoffnungen, dass wir dort auch gewinnen können.
Bereits im September ist der nächste Abstimmungstermin in Luzern. Und wenn dann der Siegeszug der Städteinitiative tatsächlich bis Mitte 2011 anhält, dann verrät Umverkehr-Geschäftsleiter Thomas Stahel heute gegenüber Schweizer Radio DRS, dann wird eine weitere eidgenössische Volksinitiative fällig. Eine, die weniger weit geht als vor 10 Jahren, dafür mit mehr Chancen beim Stimmvolk.
Es wird sicher nicht mehr so radikal sein wie damals. Umverkehr ist auch gewachsen, Umverkehr ist auch vielleicht ein bisschen bräver geworden. Wir möchten auch Mehrheiten erzielen und Prioritäten beim ÖV, beim Fuß- und beim Veloverkehr, aber wir wollen nicht die Welt auf den Kopf stellen, aber nicht mehr.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit diesen Themen. Die Schläger und ihr Richter zum Prozessbeginn in München. Frauenrechte, ernüchterndes 15 Jahre nach Peking. Und Oscar und Quarz über gleiche Rechte vor und hinter der Kamera. Zunächst aber Nahost. Seit dem Gaza-Krieg, also seit 14 Monaten, gibt es keine Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern mehr. Der ganze Verhandlungsprozess ist am toten Punkt. Nun schickt Barack Obama keinen geringeren als seinen Vize Joe Biden in die Region. Er soll neue Gespräche lancieren, zumindest sogenannt indirekte über amerikanische Mittelsleute. Doch um was kann es da gehen? Ich fragte unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer.
Also praktisch ist es dasselbe, was der US-Gesandte George Mitchell schon seit einem Jahr erfolglos versucht, nämlich eine Pendelmission zwischen den Israelis und den Palästinensern, zwischen Ramallah und Jerusalem. Jetzt soll diese Shuttle-Mission intensiviert werden. Der indirekte Dialog über Mitchell und seine Leute soll konkreter werden und befristet sein auf 4 Monate. Also das Ganze irgendwie unter mehr Druck. Aber die Erfolgsaussichten sind äußerst gering. Aber ich glaube, die amerikanische Regierung will damit wohl beweisen, dass sie den israelisch-palästinensischen Konflikt noch nicht aus ihrer Agenda gestrichen hat.
Kaum hat Palästinenser-Präsident Abbas seiner Parteiorganisation PLO die Zustimmung abgetrotzt zu solchen indirekten Gesprächen, da kündigte gestern der israelische Premier Netanyahu den Bau neuer Siedlungen in den besetzten Gebieten an. Mit anderen Worten, alles andere als eine vertrauensbildende Maßnahme gleich zum Auftakt. Warum gießt Netanyahu Öl ins Feuer?
Wahrscheinlich will er den Amerikanern zeigen, wer hier die Dinge diktiert. Es ist quasi eine israelische Machtdemonstration vor den Gesprächen mit Joe Biden. Eine deutlichere Provokation gibt es fast nicht, denn die US-Regierung verlangt ja einen kompletten Siedlungsstopp von Israel, hielt den Druck dann aber nicht aufrecht und nun macht die israelische Regierung, was sie will. Sie besetzt weiter palästinensisches Land, sie vertreibt weiter Palästinenser aus Ostjerusalem. Die amerikanische Regierung verurteilt jeden einzelnen Fall zwar, aber es hat keine Konsequenz.
Ein Siedlungsstopp und auch die Zusicherung für einen künftigen palästinensischen Staat, das war schon vor einem Dreivierteljahr Thema in Barack Obamas Schlüsselrede in Kairo, die allgemein als ein Neubeginn bewertet wurde für den Nahen Osten. Was ist denn noch übrig vom damaligen Elan?
Nicht mehr viel, fast nichts mehr. Also wenn man sich zurückerinnert an die Kairoer Rede von Präsident Obama und diese Erinnerung vergleicht mit der Situation heute, dann ist das atemberaubend. Also Obama hatte sich mit der Rede und seinen Versprechen gerade in Bezug auf die israelische Besatzung und auf die Siedlungen einen sehr, sehr großen Kredit geschaffen. Und er war eigentlich drauf und dran, den durch George Bush so beschädigten Ruf Amerikas in der Region wieder zu verbessern. Aber Obama hat es vertan, hat diese Chance vertan bis jetzt. In der Siedlungsfrage ist er, wie gesagt, eingeknickt. Und er hat in seinem ersten Amtsjahr im palästinensisch-israelischen Konflikt inhaltlich nichts erreicht. Im Gegenteil, der Konflikt hat sich verschärft. Und Obama selber hat kürzlich gesagt, er habe selber zu große Erwartungen gehabt, damals in Kairo.
Und dass sich nichts erfüllt hat von den damaligen Versprechen, das löst wohl entsprechende Frustration aus in der Region.
Natürlich, die Frustration ist immens. Und sie begegnen ihr eigentlich überall. Ich war kürzlich in Ramallah, da steht an jeder Ecke ein großes schwarz-weißes Poster mit der Fotografie von Obama, und zwar von hinten, also die Rückenansicht. Und darunter groß steht die Frage «Change», was hat er verändert? Also die Botschaft ist klar, nichts. Er wendet sich von den Palästinensern ab, er wendet ihnen den Rücken zu. Und dass der Zorn wächst, sehen Sie auch an den Unruhen am Tempelberg, die fast wöchentlich stattfinden, an den Unruhen in Hebron. Und es gibt viele, die jetzt in den palästinensischen Gebieten von einer dritten Intifada sprechen. Also die sagen, es drohe ein neuer palästinensischer Aufstand.
Und doch schickt Obama nun mit Biden seinen wichtigsten Mann in die Region und nicht nur nach Israel und in die Westbank, sondern auch in andere Hauptstädte der Umgebung. Wie muss man das erklären?
Ja, die Enttäuschung ist natürlich auch in der ganzen arabischen Welt groß und sie wächst. Und der israelisch-palästinensische Konflikt kann ja nicht isoliert werden von der Region. Die Situation ist gefährlich im Moment in der Region. Das Verhältnis zwischen Israel und Syrien zum Beispiel ist auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Die libanesische, die islamistische Hisbollah ist hoch aufgerüstet und sie sagt es selber, Nasrallah sagt es selber, jeden Moment bereit zu einem neuen Krieg. Der Konflikt mit dem Iran spielt eine große Rolle. Also eine lokale Explosion könnte sehr schnell zu einem regionalen Krieg führen und diese Gefahr sieht natürlich die amerikanische Regierung auch und sie versucht dies einzudämmen.
Sagt unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Am 30. Juni letzten Jahres verprügelten in München 3 Zürcher Jugendliche 5 Männer und verletzten sie schwer. Die äußerst brutale Tat sorgte sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland für großes Aufsehen. Seit heute stehen die 3 vor der Jugendkammer des Landesgerichts München, angeklagt des gemeinschaftlich begangenen Mordversuchs und der schweren Körperverletzung. Die Öffentlichkeit ist zur Verhandlung nicht zugelassen. Ein Medienspektakel ist der Fall trotzdem und wie immer in solchen Fällen muss die Justiz beweisen, dass sie diesem Druck standhält und unvoreingenommen prüft. Fritz Dinkelmann berichtet.
Der Gerichtspräsident in diesem Prozess heißt Reinhold Beyer und er wird von Staatsanwälten wie Strafverteidigern gleichermaßen respektiert, weil er souverän sei, weil er sich von der öffentlichen Meinung auch dann nicht beeinflussen lasse, wenn sie grell und suggestiv ist. Das hat Richter Beyer in mehreren Prozessen schon bewiesen, die vergleichbar sind mit dem Fall, den er seit heute verhandelt. Und Richter Beyer wird wenig Verständnis haben für eine Staatsanwaltschaft, die im Vorfeld des Prozesses schon Aussagen machte, die, so klagten die Verteidiger heute, einer Vorverurteilung gleichkämen. In der Süddeutschen Zeitung sagte er, Zitat, «Ich will sicher wissen, was los war». Was war geschehen an diesem 30. Juni vergangenen Jahres in München? Was war da los mit Mike, Ivan und Benny, die sich gegen 23 Uhr auf einen Weg machten, auf dem ihnen Richter Beyer folgen möchte, weil er wissen will, was genau passierte damals und warum? Beyer will wissen, was angeblich alle schon wissen, dass die drei damals 16-jährigen Berufsschüler in kurzer Zeit und gnadenlos fünf Passanten schwer verletzten mit Fäusten und Fußtritten, zuerst drei Mazedonier, die in einem Park Schach spielten, darunter ein Behinderter. Richter Beyer will ihnen auf dem schrecklichen Weg weiterfolgen, auf dem sie kurze Zeit später einem Geschäftsmann das Gesicht zertrümmerten und schließlich noch einen Studenten malträtierten. So lange will er Angeklagte, Zeugen und Opfer befragen, bis er klar sieht. Ein Richter, der Taten nicht verharmlost, Tätern aber die Chance gibt, sich zu erklären. Die drei Angeklagten sollten daraus keine falschen Schlüsse ziehen. Fair heißt nicht milde. Erst im letzten Jahr verurteilte dieser Richter einen Jugendlichen zu einer sehr hohen Strafe, der einen älteren Mann zu Tode prügelte. Und das nach Erwachsenenstrafrecht. Die Begründung des Richters damals, wer einen Menschen mit voller Wucht gegen den Kopf tritt, der muss damit rechnen, dass er stirbt. Am Tötungsvorsatz könne in so einem Fall für einen vernünftigen Juristen kein Zweifel bestehen. Daran, dass so ein Täter den Tod des Opfers in Kauf genommen habe. Die Staatsanwaltschaft wird auf die strenge Praxis der Münchner Kammer hinweisen und ihren Mordvorwurf trotzdem erst beweisen müssen. Von dramatisierenden Plädoyers jedenfalls lässt sich Richter Beyer nicht beeindrucken. Auch nicht von einer Öffentlichkeit, die immer höhere Strafen fordert für jugendliche Gewalttäter. Er sagt, glauben Sie, so ein Bursch denkt nach, ob er 10 oder 15 Jahre kriegt, bevor er zutritt?
Peking, das gilt als ein Schlüsselereignis im Kampf für Gleichberechtigung. 1995 auf dem Gipfel der Vereinten Nationen in der chinesischen Hauptstadt wurden weitreichende Beschlüsse zugunsten der Frauen gefällt. Nun, 15 Jahre später, am heutigen Internationalen Tag der Frau, zieht die UNO Bilanz. Eine ziemlich ernüchternde Bilanz. Fredrik Steiger.
Zwar hat UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon durchaus recht, wenn er zum heutigen Weltfrauentag sagt,
A growing number of countries have policies and legislation that support gender equality.
Eine wachsende Zahl von Ländern besäßen inzwischen eine Politik und Gesetze zugunsten der Gleichberechtigung. Der größte Fortschritt,
Most girls now receive an education.
Weltweit hätten heute die meisten Mädchen Zugang zur Bildung. Ban verschweigt allerdings, dass Frauen, selbst solche mit Hochschulabschluss, vielfach das Gelernte nie anwenden können. Frauen auszubilden, aber ihnen keine Chancen auf qualifizierte Arbeitsplätze zu geben, das ist neben einer Diskriminierung auch eine enorme volkswirtschaftliche Verschwendung. Deprimierend ist außerdem, dass es punkto Gleichberechtigung in Konfliktländern wie Irak, Jemen, Afghanistan oder Palästina nicht nur seit Jahren keine Fortschritte gab, vielmehr gar deutliche Rückschritte. Das erweckt den Verdacht, dass Frauenrechte Schönwetterrechte sind, die grob missachtet werden, sobald es hart auf hart geht und sich politische Auseinandersetzungen zuspitzen. Ban Ki-moons Sonderbeauftragte für Frauenrechte, die Uganderin Rachel Mayanya, kritisiert dann auch scharf.
We need to close the gap between law, policy and aspiration on the one hand.
Es müsse endlich die Lücke geschlossen werden zwischen guten und gut gemeinten Gesetzen, Abkommen und Konventionen und der tristen Wirklichkeit für Milliarden von Mädchen und Frauen. Eines der ganz großen Probleme sprach ausgerechnet der Delegierte aus Afghanistan an. In vielen Teilen der Welt seien die Frauen nicht sicher vor häuslicher Gewalt. Vielerorts gilt diese noch nicht mal als Delikt. Studien der UNO und von Nichtregierungsorganisationen belegen überdies weit verbreitete Vorurteile, wonach Frauen weniger wert seien. Im Extremfall äußern sich solche Vorurteile in der zigmillionenfachen Abtreibung weiblicher Föten, etwa in China, im massenhaften Aussetzen von Mädchenbabys oder im Frauenhandel. Vor der UNO scheute man sich hingegen, die Hintergründe dafür deutlich anzusprechen. So meinte die US-Delegierte lediglich vage:
We recognize, however, that there are significant obstacles to progress.
Es blieben bedeutende Hindernisse auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Gemeint sind neben Armut und Kriegen auch Religion, Sitten, Werte, Traditionen, die auf vielen Kontinenten von Generation zu Generation weitergegeben Frauen benachteiligen. Auch Generalsekretär Ban Ki-moon blieb bei diesem heiklen Thema vorsichtig.
We sometimes hear it said that such practices are a matter of culture. They are not. They are abuses.
Immerhin widersprach er der von vielen autoritären und fundamentalistischen Regimen aufgestellten Behauptung, diese Benachteiligungen seien eine reine Frage der Kultur. Nein, es gehe hier um Missbräuche. Tatsache aber ist, die Neigung, Menschenrechte und damit auch Frauenrechte als westliches Diktat darzustellen, steigt zurzeit. Zugleich sinken die Macht und der Wille westlicher Staaten, für diese Rechte und Werte zu kämpfen. Wie weit der Weg noch ist bis zur weltweiten umfassenden Gleichberechtigung, zeigte sogar die UNO-Debatte selber. Selbst diesmal, da es um Frauenrechte ging, sprachen fast ausschließlich Männer.
Fredrik Steiger berichtete. Apropos gleiche Rechte. Nach 82 Jahren erhielt mit Catherine Bigelow erstmals eine Frau den Oscar für die beste Regie für ihr Irak-Drama «The Hurt Locker». Es war ein Durchbruch letzte Nacht in Los Angeles. Dabei konnte die Academy was lernen, und zwar von uns, Peter Buri.
Wer hat es vorgemacht? Wir Schweizer. Schon am Samstag haben wir für den besten helvetischen Spielfilm eine Regisseurin ausgezeichnet, und das nicht zum ersten Mal. Da musste Hollywood endlich nachziehen. Mit einer Regisseurin, die erst noch ein Thema aufgriff, das die ganzen USA bewegt, in einem Streifen, der Aktualität mit Action verbindet. Unsere Schweizerin dagegen blieb mit ihrem Film dort, wo wir es auch 130 Jahre nach Heidi am liebsten haben, in den Alpen. Wo es aber nicht mehr erbaulich zugeht, sondern wo, wie wir seit Sennentunschi und Höhenfeuer wissen, die Sünde wohnt und gar Grässliches geschieht. Da wir keine Kriege führen, müssen sich unsere Cineasten ins Rädvi verziehen. So ist es nur folgerichtig, dass Severin Gornamüsa am Samstag in Luzern einen Quarz bekam, Catherine Bigelow gestern Abend aber den legendären Oscar, den ersten für eine Regisseurin. Nah dran war schon einmal Sofia Coppola mit Lost in Translation, aber die war damals noch zu jung oder hatte den falschen Namen, und ihr Film war von einer geheimnisvoll flirrenden Intimität, die es im Kino immer weniger gibt und die in Hollywood ohnehin schlechte Karten hat. Da greift The Hurt Locker schon eher in die amerikanischen Weichteile. Girl Animal, der Schweizer Quarzfilm, tut das auf seine Art auch. Er ist das Kontrastprogramm zu Bauer sucht Frau, denn da misshandelt ein Bauer eine. So bleibt unser Bild dieser Gattung bewahrt, der Gattung Bauer und Mann, und die Frau bleibt das Opfer. Opfer waren auch sie, die Schauspielerinnen des Schweizer Films, die am Samstag im Dekolleté, im Schneetreiben, frierend vor dem Luzerner KKL einer mageren Schar von Fotografen verloren postierten. Wenn die Schweiz Hollywood spielen will, wird sie zur Karikatur. Inhaltlich war man in Luzern, Los Angeles aber gleichgeschaltet. Keine Chance für Männer- und Märchenfantasien. Weder da noch dort, weder für Julias Verschwinden noch für Avatar. Frau ist dran, stellt hinter der Kamera ganz normal ihren Mann, im Krieg und im Gebirge. Draußen im Irak und drinnen im Rädvi. Ein Meilenstein für Hollywood. Von 1950 bis 1980 produzierten die USA 7.332 Filme. Nur bei 14 führten Frauen Regie. Später waren es mehr. Immerhin, nach der Quarzverleihung in Luzern stellt sich die Quizfrage, wann entdecken die Amerikanerinnen die Alpen?
Peter Buri im Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi und für die Nachrichten Christoph Studer. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.